können mich auch da hinten verstehen. Jetzt gebe ich nämlich das Mikrofon erstmal weiter an einen Kollegen von der Wissenschaftlichen Hochschule.
Ja, vielen Dank, Professor Wolf. Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Markus Becker von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft aus Darmstadt. Einige von Ihnen haben ja schon ein kleines Infozettel von mir gerade bekommen. Und wir haben direkt hier vor der Tür unseren Informationsstand die ganze Woche. Und zur Information, vielleicht kennt der eine oder andere schon unseren Verlag. Wir gibt es ja seit über 60 Jahren, ist dort gegründet worden von einigen Professoren mit dem Hintergrund, verloren gegangene Literatur oder drohend verloren gegangene Literatur wieder neu aufzulegen und ins Programm aufzunehmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Daraus ist dann eben die GWG entstanden, ist nicht nur ein Verlag, was eben viele nicht wissen, sondern auch gleichzeitig ein Verein zur Förderung von Wissenschaft, Kultur und Bildung. Und wir sind ein nicht kommerzieller Verlag, das heißt, alle Gewinne werden wieder reinvestiert in förderungswürdige Projekte, das heißt Doktorandenstipendien, Bibliotheksausstattungen, Ausstellungen, Symposien und so weiter. Man kann halt eben unserem Verein auch beitreten, das heißt, es kostet für Studenten im Jahr 5,50 €, das ist also eher ein symbolischer Beitrag. Und für Sie hat es halt den Effekt, dass Sie alle Bücher 25-30% günstiger bekommen. Studienliteratur kostet anstatt 14,90 € zum Beispiel nur noch 9,90 €. Und Sie erhalten uns auch noch ein Willkommensgeschenk im Wert von 25 €, können sich halt ein Buch aus unserem gesamten Programm aussuchen. Das sind über 300.000 Bücher, auch gerade für die Philosophie haben wir da sehr viel im Angebot. Und ja, vielleicht ist es für Sie interessant. Wir haben direkt den Stand hier vor der Tür. Wer Interesse hat, einfach mal nach vorbeischauen. Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie haben. Und würde mich freuen, wenn wir uns da noch kurz zum Gespräch treffen können. Dann bedanke ich mich für die kurze Gelegenheit hier, was zu sagen. Und ja, viel Vergnügen noch und einen schönen Tag.
Danke. Ja, dann begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung und danke Ihnen besonders, dass Sie gekommen sind, denn offenbar haben wir gerade da ein Problem, was ich mir nicht so richtig erklären kann, aber ich werde mich davon nicht beirren lassen. Heute möchte ich über Methoden der ethischen Argumentation reden. Ich weiche damit etwas ab von der Darstellungsweise von Annemarie Pieper, die auch ausführlich über moralische Argumentation redet. Das scheint mir sozusagen moralische Auseinandersetzung im Einzelfall. Das scheint mir eine andere Problematik zu sein. Ich möchte mich hier wirklich konzentrieren auf ethische Argumentation in dem Sinne, dass es hier tatsächlich auch um allgemeine Gültigkeitsansprüche, Universalisierbarkeitsansprüche geht. Methoden haben ja ein Problem an sich, nämlich den Verdacht des, man könnte sagen, Formalismus oder auch Methodismus. Das heißt, an die Stelle der Durchdringung und der konkreten Problematik tritt der Rückgriff auf eine Methode. Diese Intuition, diesen Verdacht hat etwa Hans-Georg Gadamer in seinem Buch Wahrheit und Methode umfassend aufgearbeitet. Und ich denke, das ist sicherlich ein Aspekt, der immer zu berücksichtigen ist, wenn man über Methoden redet. Das heißt, man muss immer auch reflektieren, wo liegen die Grenzen der Anwendbarkeit, die Voraussetzungen, die impliziten Annahmen bei der Anwendung einer bestimmten Methode. Umgekehrt aber, dieser Gegensatz zwischen Wahrheit und Methode, wie Hans-Georg Gadamer ihn aufmacht, ist auch in der Ethik nicht durchzuhalten. Denn wenn wir jedes Mal sozusagen von Null anfangen mit der, und auch das ist letztlich eine Methode, der Methode des Probierens, herauszufinden, wie wir argumentieren, wie wir uns verständigen können, dann haben wir eigentlich keine Chance, jemals unsere Art der ethischen Argumentation weiterzuentwickeln, zu verbessern, zu perfektionieren. Das heißt, die Frage der Methoden gehört ganz zentral zur Problematik einer Begründung der Ethik. Wenn es gelingt, Methoden zu entwickeln, mit denen wir unsere ethischen Argumentationen verbessern und kontrollieren und beurteilen und reflektieren können, dann können wir auch unsere ethische Urteilsmöglichkeiten verbessern. Und damit auch, worum es ja in der Ethik letztlich immer geht, unsere Möglichkeiten für ein ethisch richtiges oder vertretbares Handeln. Insofern geht es in der Frage der Methoden der ethischen Argumentation um einen Kernbereich des Problems. Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass die Methoden der ethischen Argumentation eigentlich immer im Zusammenhang stehen von Deliberationsprozessen. Selbst wenn wir mit unserem Gewissen hadern, was ja eine beliebte literarische Figur zumindest ist, dann sind wir bereits in einem Dialog. Denn das Gewissen, das ist, glaube ich, philologisch gut herausgearbeitet, funktioniert immer im Modus des Angerufenseins. Das funktioniert wie ein Anrufen, das wir als angerufenes und damit auch aufgerufenes Subjekt erfahren. Und das heißt, in dem Moment, wo wir mit dem Gewissen hadern, befinden wir uns bereits in einer Situation der Deliberation mit anderen. Wenn auch diese anderen gewissermaßen hinter diesem anonymen Ruf des Gewissens verschwinden. Ich denke, man kann das dahin zuspitzen, dass wenn wir Methoden der ethischen Argumentation finden wollen, wir niemals uns gleichsam auf uns selber und unsere eigenen Evidenzen allein verlassen können, sondern immer im Verhältnis zu unbestimmten oder bestimmten anderen argumentieren müssen. Und in dem Sinne sind ethische Argumentationen, glaube ich, noch in ganz anderer Weise als wissenschaftliche Argumentation, als theoretische Argumentation immer Gegenstand von Deliberation, und ihre Güte erweist sich daran, dass sie in solchen Deliberationen funktionieren. Methoden, könnte man jetzt sagen, ist natürlich sozusagen ein allgemeiner Oberbegriff für Verfahrensweisen. Man könnte aber auch weiter differenzieren, indem man an eingeführte Begrifflichkeiten anknüpft und Methoden im Sinne von Vorgehensweisen, wo eben eine bestimmte Sequenz in der Argumentation vorgeschlagen und vorgegeben wird, unterscheidet von Modellen, also etwa einem Strukturmodell des ethischen Feldes oder in Anknüpfung an die alte Rhetorik und ihre Argumentationslehre von Topoi, also Gesichtspunkten, die man berücksichtigen muss, gewissermaßen typische Orte, an denen Fragen und Antworten liegen. Die spannende Frage ist natürlich immer dabei, ob es hier eine Spezifik des ethischen Feldes gibt. Ich will das nur an einem Punkt exemplarisch erörtern, nämlich an der Frage der logischen Methoden. Es ist, denke ich, durchaus überzeugend, etwa von Hendrik van Wricht, dem Finnen, oder auch von Wright, wie da auch gesprochen wird, beides ist wohl nicht falsch, und von etwa Paul Lorenzen, herausgearbeitet worden, dass es eine Parallele gibt zwischen dem theoretischen Modalbegriffen möglich, wirklich, notwendig und den deontischen Modalbegriffen erlaubt, geboten, verboten. Allerdings schon meine eigene Intuition, die mich ja dazu geführt hat, zwischen erlaubt und freigestellt zu unterscheiden, wobei der Unterschied darin liegt, dass wenn ich jemanden erlaube, etwas erlaube, ich dafür erstens zuständig sein muss und zweitens damit in gewisser Weise die Verantwortung übernehmen. Also wenn der dann kritisiert wird, kann er sagen, Frieder Wolf hat mir das aber erlaubt. Während wenn ich ihm sage, das ist dir doch freigestellt, ich mische mich da nicht ein, dann behält er die volle Verantwortung und kann sich nicht darauf berufen, dass ich ihm gesagt habe, das ist dir doch freigestellt. Also insofern ist Freistellung etwas viel Radikaleres und Unbestimmteres als die Erlaubnis und müsste von der Erlaubnis unterschieden werden. Und damit wird die Parallele schon komplizierter. Auch ist es eigentlich nicht einleuchtend, das Notwendige mit dem Gebotenen und das Verbotene mit dem Unmöglichen zu identifizieren oder zu analogisieren. Das ist, denke ich, doch schwierig. Richtig ist aber, dass jedenfalls von allen ethischen Argumentationen verlangt werden kann, dass sie so wie eine ontische oder theoretische Argumentation korrekt modallogisch argumentieren muss, mit wirklich, möglich, notwendig, mit den grundlegenden deontischen Modalitäten, also in meinem Verständnis freigestellt, erlaubt, verboten, geboten, ebenfalls logisch konsistent umgehen muss, also diese Ausdrücke in ihrer eigentümlichen logischen Struktur analysieren muss und diese logische Struktur beachten muss, weil sie sich sonst in Inkonsistenzen, Gedankensprünge und Widersprüche verwickelt. Die Spezifik des ethischen Feldes würde dann darin liegen, dass wir es im ethischen Feld eben immer mit deontischen Logiken zu tun haben und nicht mit ontischen Logiken. Die Schwierigkeit liegt aber dann zusätzlich darin, dass die Ethik ja nicht die einzige Disziplin ist, die sich mit deontischen Logiken und deontischen Argumentationen und Deliberationen, also Deliberationen darüber, was sein soll, befasst. Auf jeden Fall tut dies auch die Wissenschaft, beziehungsweise die Wissenschaften. Es gibt breite Diskussionen unter wissenschaftlichen Experten, welche Vorschläge sachgemäß sind, sei es in der Wirtschaftspolitik, sei es in der Umweltpolitik. Wir können da ein breites Spektrum aufbauen. Und man kann eigentlich auch nicht sagen, dass hier nicht von einem Sollen die Rede ist. Richtig ist, dass dieses Sollen in den Wissenschaften immer von vorgegebenen Zwecken abhängt. Also wenn man das Klima stabil und die Biosphäre bewohnbar halten will, dann darf man den Ausstoß von Klimagasen sich nicht mehr unkontrolliert steigern lassen. Da können einen die Wissenschaftler dann darüber informieren, aber ob man sich diesen Zweck setzen soll, da können Wissenschaftler einem allenfalls Argumente an die Hand geben. Wenn man das nicht täte, dann wird es vermutlich sogar für einen selber oder jedenfalls für die meisten Menschen ziemlich ungemütlich auf diesem Planeten Erde. Und das kann einem Wissenschaftler sagen. Aber warum man vermeiden soll, dass es auf diesem Planeten ziemlich ungemütlich für die meisten Menschen wird, das können die Wissenschaften einem nicht sagen. Sondern hier sind wir dann wieder in einer ethischen oder eben in einer politischen Argumentation. Und damit bin ich bei meinem alten, bis zu Aristoteles zurückgehenden Spruch, dass eigentlich Ethik immer als ein Teil von politischen Erörterungen und politischen Auseinandersetzungen begriffen werden muss und wir hier ein wirkliches Abgrenzungsproblem haben, was wir als ethisch und was wir schon als politisch begreifen müssen. Damit komme ich jetzt zu den Hauptthemen, die ich heute diskutieren möchte. Ich denke, man kann sagen, es gibt zwei große Gruppen von Methoden in der Ethik, in der ethischen Argumentation. Es gibt die Gruppe der Prinzipienanwendung als deduktive Methoden und es gibt induktive Methoden der Folgenabschätzung. Sie können jetzt sagen, ja, da fehlt aber doch was ganz Wichtiges. Wie gewinnen Sie denn die Prinzipien? Aber da denke ich, dass die Vorschläge zur Gewinnung ethischer Prinzipien, die es gibt, wenig überzeugend sind. Sodass also die Frage einer Methode der ethischen Prinzipiengewinnung sich, wenn man das nüchtern betrachtet, nicht wirklich stellt. Sondern wenn wir bestimmte Prinzipien ausgewiesen haben, da kann man auch, werde ich noch drüber reden, wie das geschehen kann, dann kann man eben von hier aus Methoden entwickeln, wie man deduktiv dazu in der Lage ist, Prinzipien anzuwenden und wie man, damit man diese Prinzipien dann auch wirklich anwenden kann, in der Lage ist, die Folgen bestimmter Handlungen abzuschätzen. Hier will ich nur einflechten, dass Georg von Wright das, finde ich, sehr schön beschrieben hat, was man alles braucht, um eine die Welt verändernde moralische Handlung vollständig zu beschreiben an logischen Instrumenten. Erstens braucht man ein T-Kalkül, wobei T als Zeit gefasst wird, Zitat, durch den Anfangs- und Endzustand der Welt vor und nach der Handlung unterschieden werden können. Also eine Logik der Veränderung. Zweitens braucht man ein I-Kalkül, wobei I für Intention steht, Zitat, durch den der Unterschied zwischen dem durch die Handlung hervorgebrachten Zustand der Welt und dem Zustand, in dem die Welt bliebe, wenn die Handlung nicht ausgeführt wird, deutlich wird. Drittens brauchen wir ein M-Kalkül, wobei M für Modalität steht, Zitat, der die möglichen und wirklichen Veränderungen der Welt, sofern sie natürlich sind, zu jedem Zeitpunkt angibt. Und viertens braucht man dann noch ein P-Kalkül, wobei P für Erlaubnis steht, permitted, Zitat, der angibt, welche der natürlichen Veränderungen erlaubt, geboten oder verboten sind, oder eben freigestellt, in meiner Terminologie. Und das macht es dann möglich, tatsächlich eine Handlung, eine moralisch relevante Handlung, über die es eine ethische Argumentation geben kann, vollständig zu beschreiben, wenn wir, und das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt, nochmal kritisch reflektieren über den von Wright gebrauchten Begriff des Natürlichen. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen in historischen Strukturen handeln, die nicht einfach mit der Konstitution der Gattung Mensch schon festgelegt sind, sondern sich historischen Kämpfen und Entwicklungen verdanken, dann müssen wir hier gewissermaßen eine Zweistufigkeit einführen. Sicherlich geht es immer auch darum zu beschreiben, welche Veränderungen in den Verhältnissen zwischen Menschen und natürlichen Bedingungen, sozusagen in der Ökologie der Menschheit, vor sich gehen. Wir müssen aber auch immer untersuchen, wie sich durch die Art und Weise, wie die Menschen agieren, diese Ökologie der Menschheit verändert und gleichzeitig zur Grundlage einer historischen Produktionsweise, einer Kultur oder ähnlicher Zusammenhänge von Menschen wird, die sich nicht einfach auf die Naturgrundlage oder auf das Menschen-Natur-Verhältnis reduzieren lässt. Also an der Ostsee hatten wir schon steinzeitliche Früh-Privateigentumsverhältnisse in Stammesgesellschaften, wir hatten feudale Verhältnisse, wir hatten kapitalistische Verhältnisse und wir hatten zwischendurch realsozialistische Verhältnisse, jedenfalls in einigen Ostseestaaten. Und man kann die Ökologie des Ostseeraums nicht als Erklärungsgrundlage für diese historischen Veränderungen nehmen. Wenn wir also eine Handlung beschreiben wollen in ihren Voraussetzungen und Auswirkungen, müssen wir uns immer auf den historischen Zustand beziehen und können nur indirekt auf das Bezug nehmen, was von Wricht als natürlich beschreibt, wobei vermutlich von Wricht einen ganz naiven Begriff des Natürlichen hier unterstellt, nämlich etwa das, was sowieso passieren wird. Wobei also sowohl der historische Ist-Zustand als auch die ihm zugrunde liegenden Naturverhältnisse zusammen gemeint sind. Man kann jetzt, und das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Modifikation, die hier an von Wrichts Ansatz erforderlich ist, deutlich machen, dass ein Individuum in seinem Lebenslauf unterschiedliche Positionen in Bezug auf Zeit, Intention, Modalität und Erlaubnis in einer sich verändernden Welt durchläuft. Ich selber habe das versucht so zu beschreiben, dass die Lagen, in denen sich diese Welt mit komplexen, unterschiedlichen Strukturen darstellt, sich verändern, zugleich aber auch immer wieder die Situation, die das betreffende Individuum in dieser Lage einnimmt. Und dieses Verhältnis sozusagen von Weltlage und individuelle Situation ist immer die zentrale Frage, wenn es darum geht, den Handlungsbeitrag eines Individuums zur Veränderung der Welt zu beurteilen. Erst wenn dieses Individuum in seiner Situation an einem Punkt steht, wo in seinem einzelnen oder gemeinsamen Handeln mit anderen tatsächlich eine Veränderung der Weltlage zum Gegenstand der Auseinandersetzung wird, dann haben wir es mit einer historisch bedeutsamen Handlung zu tun. Und an die sind dann noch einmal andere Maßstäbe zu stellen. Und hier könnte man dann anfangen, zwischen ethischen Argumentationen, die sich sozusagen auf Individuen, deren Situation sozusagen als solche abstrakt betrachtet wird, beziehen, und Individuen, deren Stellung in der Weltlage reflektiert wird, unterscheiden als ethische und politische Deliberation. Wobei, denke ich, klar sein müsste, und da komme ich dann wieder auf Aristoteles zurück, dass es zwar immer zulässig ist, eine von der politischen Reflexion losgelöste ethische Reflexion anzustellen, dass es aber eigentlich nicht vertretbar ist, sich zu weigern, die eigene ethische Reflexion durch eine politische Reflexion zu ergänzen. Das heißt, man kann nicht sagen, ich habe das jetzt sozusagen für mich in Abstraktion von der Weltlage hinreichend geklärt und damit weiß ich, was zu tun ist. Sondern wenn ich meine Position in der Weltlage reflektiere, können sich dann in der Tat noch einmal ganz andere Gesichtspunkte ergeben. Und von da aus bleibt die ethische Reflexion aus dieser Perspektive heraus abstrakt und inkonklusiv. Erst wenn sie sich dann tatsächlich historisch-politisch einbettet, dann ist sie soweit Argumentation und Deliberation konklusiv durchführbar sind, überhaupt zu einem Ergebnis zu führen, zu einem tragfähigen Ergebnis zu führen. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist ja ungeheuer abstrakt, deswegen will ich ein Beispiel hier einflechten. Man kann grundsätzlich sagen, man soll nicht die Tötung eines Individuums planen. Das lässt sich ethisch sehr gut begründen. Es lässt sich auch gut begründen, dass Staaten keine Todesstrafe vorsehen sollten. Aber wenn ein Individuum in der Lage ist, sagen wir mal 1938 ein erfolgreiches Attentat auf Adolf Hitler zu planen, kann man hier sagen, die ethischen Argumentationen gegen die willkürliche Tötung eines Individuums oder gegen eine von Staats wegen verhängte Todesstrafe reichen aus, um zu begründen, dass er dieses unterlassen soll. Und ich denke, das Beispiel zeigt evident, dass das nicht der Fall ist. Wobei der Punkt natürlich ist, dass wir jetzt gerade unterstellt haben, dass dieses Individuum in der Lage ist, Adolf Hitler, eben ein bestimmtes historisches Individuum, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu töten. Und diese Art von politischer, zusätzlicher Bestimmung, die muss auch immer abgefragt werden. Natürlich kann man sagen, solche historischen Sternstunden im individuellen Leben sind selten. Aber dass eine solche politisch-historische Dimension im einzelnen Leben völlig abwesend ist, das, glaube ich, ist eine kontrafaktische Unterstellung, zumindest als Teilnehmer daran, was in einer Gesellschaft hegemonial ist, was als guter Ton gilt, was als anständig und lobenswert gilt, haben wir alle in unserem individuellen Verhalten auch eine solche politisch-historische Wirkung und daher Verantwortung. Damit schließe ich diese Parenthese und komme wieder zur Diskussion der meiner Liste der Hauptthemen. Eine wichtige Methode zur Klärung ethischer Argumentationen ist die Kalkulisierung, und das ist eine Methodenfrage, an der Philosophen sich immer wieder versucht haben. Man kann sagen, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das sogar die Grundlagenfrage der Philosophie geworden, nämlich wie kann überhaupt Evidenz gewonnen werden, wie kann überhaupt, und hierher gehören dann auch zum Beispiel sowas wie Begründung oder Gewinnung von Prinzipien. Und schließlich möchte ich etwas dazu sagen, inwiefern auch die Reflexion, also das Nachdenken jedes Einzelnen und der Polylog, das heißt die Deliberation unter vielen, als Methoden begriffen werden können. Zu den deduktiven Methoden, in denen es darum geht, denke ich, kann man vier grundlegende Prinzipien, die sich in ethischen Debatten als offenbar mit der Fragestellung eng zusammenhängend herausgestellt haben, herausheben. Nämlich erst mit der Fragestellung danach, was denn eine über den Einzelfall hinaus geltende Begründung für eine ethisch richtige Handlung oder Handlungsweise ist. Daraus ergibt sich, dass es darum geht, das Prinzip der Universalisierung anzuwenden. Das heißt, die Frage klassisch, was man nicht will, was dass man mir tut, das führe ich auch keinem anderen zu, wirklich konsequent zu Ende zu denken. Zweitens, und das ist schon viel komplizierter, wenn es darum geht, in ethischer Reflexion Handlungen als ethisch richtig oder ethisch lobenswert, erlaubt, verboten, geboten zu charakterisieren, dann scheint es doch so zu sein, dass man nicht sagen kann, eine Handlung, die diesen Anspruch erhebt, kommt ohne eine hinreichende Begründung aus. Es muss also über die souveräne Entscheidung des Handelnden hinaus eine Begründung geben. Die souveräne Entscheidung des Handelnden, das war ja der französische König, was ihm als gut schien, das ist die Beschlussformel, que bon lui semble, die Beschlussformel des absoluten Königs, und das bezogen auf die ethischen Debatten scheint doch keine Möglichkeit zu sein. Wobei allerdings umgekehrt die hinreichende Begründung sich, man kann sagen, beißt mit dem Prinzip der Freiheit. Und wenn ich hinreichend begründen kann, dass jemand, man könnte sagen, notwendigerweise eine bestimmte Handlung in einer bestimmten Situation ausführen kann, dann ist ethisch betrachtet dessen Freiheit in diesem Punkt aufgehoben. Diesem Spannungsverhältnis, denke ich, muss man sich da genauer widmen. Ich würde dazu neigen, das so aufzulösen, dass hier immer vorausgesetzt ist die Zustimmung dessen, über dessen Handeln man argumentiert, zu den Prinzipien der ethischen Argumentation, also zu dem Prinzip der hinreichenden Begründung. Wenn jemand Universalisierung und hinreichende Begründung und damit den Anspruch auf ethisch richtiges Handeln anerkannt und sich zu eigen gemacht hat, dann muss er auch akzeptieren, dass es Situationen gibt, in denen eindeutig für ihn ein bestimmtes Handeln geboten ist, unter dieser Voraussetzung. Und das ist dann keine Verletzung seiner Freiheit mehr, sondern geradezu deren Konkretisierung. Daneben tritt dann, denke ich, das Prinzip der Abklärung der Zulässigkeit. Bei vielen Handlungen, analog der Frage nach dem Erlaubten und dem Freigestellten, die ja bestimmte Antworten möglich machen, ist es nicht in der ethischen Debatte herauszuarbeiten, ob diese Handlung als gebotene hinreichend begründet ist, sondern geht es nur darum, ob diese Handlung wirklich zulässig ist, weil eine kompetente Erlaubnis vorliegt oder weil diese Handlung in dieser Lage und in dieser Situation als freigestellt gelten muss. In vielen Debatten, und ich denke, das ist auch durchaus richtig, wird betont, dass wenn ich die Handlungsweise oder eine einzelne Handlung von jemandem ethisch analysiere und zu beurteilen versuche in einer solchen Prinzipienanwendung, ich Platz lassen muss für die Spezifik von dessen Situation. Das wird dann gerne mit dem Prinzip der Betroffenheit wiedergegeben. Jemand, der in einer bestimmten Situation steckt, sei es einer Krankheit, sei es eines Trainingszustandes eines Sportlers, sei es einer beruflichen Erfahrungskarriere, der hat andere Zugänge und andere Voraussetzungen zur Frage, was von hier aus als nächstes getan werden darf und sollte, als jemand, der diese Voraussetzungen nicht teilt. Also von da aus ist es immer etwas problematisch, wenn jemand zum Beispiel, der in einer relativ privilegierten, freien Situation lebt, den Armen oder Diskriminierten Vorschläge darüber macht, was sie zu tun und zu lassen haben. Weil er kann sich unter Umständen gar nicht vorstellen, wie sich die Probleme, über die die sich verständigen müssen, gleichsam von innen aus der Situation heraus anfühlen und darstellen. Und solange er das nicht kann, sind seine Ratschläge relativ ungeschickt bis sinnlos. Ich denke, das haben Sie alle schon erlebt, diesen Typus des ethischen Ratgebers, der sich auf die konkrete Betroffenheit derer, denen er Rat gibt, nicht einlässt. Das ist mit dem Prinzip der Betroffenheit zu erklären, dass das eigentlich eine unzulässige Verwendungsweise ethischer Prinzipienanwendung ist. Dasselbe gilt für die Prinzipienreiterei. Wenn jemand einfach, meistens ist es dann auch nur ein oder zwei Prinzipien, die angewandt werden und alle übrigen werden vernachlässigt. Das kann auch nur in der konkreten Situation zu unachtsamen und unangemessenen Lösungsversuchen führen. Bei aller Reflexion dieser miteinander zu kombinierenden Prinzipien, denke ich, bleiben aber immer Anwendungsprobleme. In der Situation einer großen, an die Katastrophe grenzenden Krise gelten die Prinzipien auf andere Weise. Es gelten nicht andere Prinzipien. Die Prinzipien gelten auf andere Weise als in der Situation relativer historischer Stabilität. Ich kann hier ausnahmsweise mal einen katholischen Kardinal als Beispiel zitieren, der nach dem Krieg 1945 den Holzdiebstahl zum Zwecke der Beschaffung von Heizung, also dass man irgendwo Holz einsammelte, wo man es kriegen konnte, für erlaubt erklärt hat und generell auch den Mundraub gleich noch dazu für erlaubt erklärt hat. Da gab es dann den Ausdruck im kölnischen Raum des Fringsen. Das heißt,
wir sagten mal Stoppeln.
Wie bitte?
Wir sagten mal Stoppeln.
Oder Stoppeln, ja. Also wenn man sich sozusagen im Wege der unmittelbaren Aneignung ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse das zum Leben Notwendige in einer solchen tiefen Krisensituation aneignete, dann und da denke ich, hatte Kardinal Frings durchaus recht, dann gilt eben nicht einfach der Respekt vor dem Eigentum, sondern es gilt genauso das Prinzip, dass alle überleben können müssen. Und von da aus ist eine solche Anwendung der Prinzipien in einer solchen historischen Krisenlage durchaus ethisch gerechtfertigt und nicht als Bruch in der Prinzipienanwendung zu interpretieren. Ähnliches gilt natürlich für Situationen. Menschen in verzweifelten Situationen. Das mag jetzt gar nicht die umfassende historische Lage sein, das kann eine individuelle Situation sein. Ist anderes zumindest freigestellt als Menschen, die sich nicht in einer solchen verzweifelten Situation befinden. Sie können auch hier auf Ressourcen zugreifen, die ihnen gewissermaßen im normalen Geschäftsgang verschlossen werden. Also gibt ja die Begriffe des Notwehr, der Notwehr, des Notstandes und ähnliche, gibt es ja durchaus auch im Strafrecht, die dann auch die Konsequenz haben, dass keine Schuld vorliegt oder die Schuld gemindert wird. Und das, denke ich, muss man in ethischer Argumentation erst recht berücksichtigen, wo es ja nicht einfach darum geht, vor allen Dingen die Kontinuität der Rechtsordnung als institutioneller Tatsache zu wahren, sondern wo es darum geht, in der konkreten Lage und der konkreten Situation des handelnden Menschen das Handeln richtig zu bewerten oder zum Handeln richtig zu raten. Und selbst die Eigenschaften und Voraussetzungen und bisherige Geschichte von Personen kann hier, unabhängig jetzt von konkreten Not- und Ausnahmesituationen, zur Differenzierung führen. Jemand, der ein bestimmtes Verhalten nicht gelernt hat, etwa weil er aus einer fremden Kultur kommt, dem kann man nicht einfach das kompetente Handhaben dieser Handlungsweise als Pflicht vorschreiben. Sondern man muss hier immer die Frage stellen, wie kann er oder sie diese Handlungsweise und die dafür notwendigen Kompetenzen überhaupt erst einmal erlernen. Und wenn man ihm diese Möglichkeit nicht gibt, dann kann man auch nicht die entsprechenden Pflichten bei ihm einklagen oder bei ihr. Damit komme ich zu der Frage der induktiven Methoden, die eigentlich immer auf Abschätzung von Folgen hinauslaufen. Hier sind die Fragen eigentlich noch etwas, denke ich, durchsichtiger. Wir wissen natürlich, und das ist ganz wichtig, bei Folgenabschätzung, deswegen Abschätzung, haben wir es immer mit der Zukunft zu tun. Bezogen auf die Vergangenheit können wir die Folgen jedenfalls einigermaßen definitiv beurteilen. Bezogen auf die Zukunft können wir sie nur antizipieren. Wenn die Zukunft dann mal Vergangenheit ist, dann können wir sagen, aha, da haben wir uns getäuscht und da haben wir es nicht getäuscht. Aber in der Situation der Deliberation ist die Zukunft und bleibt die Zukunft ja Zukunft. Die wirklichen Folgen, wie wir sie antizipiert haben, werden ja erst eintreten. Und zweitens, also das ist der erste große Unsicherheitsfaktor, von da aus sind die Methoden, die induktiven Methoden in der Ethik auch immer etwas schwach. Denn wir wissen nicht wirklich, was die Folgewirkungen sein werden. Und zweitens stellt sich natürlich die Frage, selbst wenn wir die Folgewirkungen richtig abgeschätzt haben, können wir auch beurteilen, was sie ethisch betrachtet, also für die Freiheitsmöglichkeiten der Handelnden, bedeuten. Und sicherlich kann man sagen, wenn es etwa gelingt, die Zahl der Analphabeten in einer Gesellschaft niedrig zu halten und immer weiter zu senken, dann kann man die verantwortliche Teilnahme an dieser Gesellschaft sicherlich ausbauen, und das ist gut so. Aber wenn das gleichzeitig dazu führt, dass zum Beispiel die Kulturindustrie sich dieser Lesefähigkeit bemächtigt und die Zahl der mit dem Lesen von Schundromanen verbrachten Zeiten sich explosiv vergrößert, dann kann man natürlich die Frage aufwerfen, ob dieser Fortschritt der Alphabetisierung ein wirklicher Kulturfortschritt gewesen ist und ob die Menschen dadurch, dass sie lesen gelernt haben, wirklich besser leben. Ich will jetzt nicht in sozusagen nostalgische Vorstellungen zurückfallen, aber der einfache Automatismus dieser Folgewirkung in Richtung auf mehr Zugang zu relevanten Informationen, mehr Selbstbestimmung, mehr Durchblick, der ist leider so nicht gegeben, sondern auch auf einem höheren Niveau des Zugangs zu gesellschaftlichen Informationsflüssen kann sich die Ideologisierung verschärft reproduzieren. Und drittens gibt es immer die Schwierigkeit, dass es nicht eindeutig ist, welche Folgewirkung auf welche Handlung zurückgeht. Wenn wir zum Beispiel nicht zertifiziertes Tropenholz gekauft haben, was ich verurteile, dann lässt sich nicht so einfach rekonstruieren, ob und welcher Tropenwald dadurch geschädigt worden ist. Man kann unterstellen, dass es einem Tropenwald geschädigt worden ist. Aber dieses nun genauer zu bestimmen und auch zu bestimmen, ob das für diesen Wald dann schon eine wirklich ernsthafte Schädigung bedeutet oder ob das im Bereich des Folgearmen oder Folgenlosen verbleibt, das kann man in der Regel so nicht zurückverfolgen. Das heißt, die Methoden der Folgenabschätzung sind insgesamt von, na, das ist ja zunächst einmal ganz einleuchtend, wenn man sozusagen ethisch sich orientieren will, dann muss man herausfinden, was folgt aus dem, was wir tun oder was wir zu tun vorschlagen oder uns zu tun vornehmen. Weil es aber so schwierig ist mit der Abschätzung der Folgewirkung und ihrer Beurteilung und ihrer Zurechenbarkeit, sind diese induktiven Methoden insgesamt nicht zuverlässiger als die deduktiven Methoden. Man kann natürlich, und das sind die beiden Wege, die man hier einschlagen kann, versuchen, an die Stelle der Einschätzung der konkreten einzelnen Handlung, um die es geht, oder der Handlungsweise, um die es geht, die statistische Folgenabschätzung zu setzen, wo man eben jetzt nicht mehr die einzelne Handlung oder bestimmte Handlungsweise, sondern grob durchschnittliche Handlungsmuster und ihre durchschnittlichen Folgezustände, da kann man sich dann auf die zeitliche Folge einigermaßen verlassen, zur Grundlage zu machen. Das, denke ich, hat aber den Nachteil, dass das eigentlich in ethischen Deliberationen nur ausnahmsweise verwendet werden kann. Denn sozusagen so etwas Durchschnittliches kann man sich eigentlich gar nicht als Handlung vornehmen oder als Handlungsweise erlernen. Deswegen, Aber hier muss man dann eben sorgfältig aufpassen. Wird in der Regel bei der Folgenabschätzung mit sogenannten Erfahrungswerten operiert. Das heißt, diejenigen, die als erfahrene Experten gelten, liefern ihre Werte für die Bewertung der Folgen. Und das ist in aller Regel gleichbedeutend mit einer Folgenabschätzung unter den jeweils in der bestimmten Gesellschaft, in den bestimmten Zusammenhängen, in der bestimmten Kultur, auch meinetwegen im Familienzusammenhang, vorherrschenden und hegemonialen Menschen. Hat also den Vorteil der relativen Verlässlichkeit, aber den Nachteil, dass es sozusagen strukturell konservativ und, man kann auch zugespitzt sagen, herrschaftsaffirmativ angelegt ist. Trotzdem wird man um diese Erfahrungswerte nicht einfach hin und herumkommen. Angesichts dieser Situation, die ja sowohl auf der Seite der deduktiven als auch der induktiven Methoden große Begrenzungen hat erkennen lassen, hat man jetzt versucht, den Ausweg der Kalkulisierung zu gehen, das heißt im Grunde sich Modelle zu bilden, mit denen man dann auch komplexe ethische Zusammenhänge versuchen kann, gewissermaßen durchzurechnen. Hier braucht man natürlich einen bestimmten Maßstab, hier wird in der Regel dann Schaden und Nutzen genommen, in zugespitzter Weise im Rahmen der Cost-Benefit-Analysis in der Ökonomie, wobei das große Problem der Cost-Benefit-Analysis ist, dass die in Preisen rechnet. Und man muss hier also den verschiedenen Sachverhalten, auf die man sich bezieht, verlässlich einen Preis zuschreiben. Und genau das ist auch nach dem, was ich schon eben diskutiert habe, eigentlich gar nicht möglich. Was ist der Preis für ein Pfund Fleisch in der Nähe des Herzens? Shylock von Shakespeare. Was ist der Preis für den Schaden im Golf von Mexiko? Es wird ja sicherlich die Gerichte beschäftigen und es wird dann auch Schadenersatzungen geben, aber ich glaube, die Debatte wird sicherlich die sein, dass die Schadenersatzsumme überhaupt nicht sozusagen den vollen Preis für den angerichteten Schaden errichtet. Aber wie soll man das bestimmen? Und letzten Endes gibt es dann immer nur zwei Bezugsmöglichkeiten. Das eine ist die Willingness to pay, also die subjektive Präferenz von Geldbesitzern dafür, Geld auszugeben. Und das andere ist die Availability of Money. Dass es sozusagen einfach die Geldbeträge gibt, die man für Preisbildung einsetzen kann und dann irgendwelche Bieter auftreten könnte. Aber es ist klar, dass jedenfalls bei größeren Schäden diese Bezüge ganz willkürlich sind. Also der subjektive Wille der Einzelnen, dafür Geld aufzuwenden, da sind wir dann immer ja bei den einzelnen hier jetzt lebenden Geldbesitzern, die auch kontingent und nicht nach irgendeinem Gesichtspunkt verteilt sind, kann eigentlich nicht dafür dienen, herauszufinden, wie groß ein Schaden ist oder was Kosten sind, um einen Schaden zu vermeiden. Und umgekehrt, die Geldmenge, die man ja auch verschieden berechnen kann, aber jetzt nehmen wir dann mal maximale Geldmengenschätzungen, kann auch nicht als Maßstab überzeugend dienen, um die Größe eines Schadens festzulegen, sondern dafür bräuchte man eigentlich selbstständige Maßstäbe. Und die Cost-Benefit-Analysis abstrahiert von diesem Problem, indem sie eben irgendwelche Preise als Ausgangspunkt setzt. Und deswegen ist sie zwar sehr nützlich in Bereichen, die bereits marktförmig verfasst und geregelt sind. Da kann man dann sozusagen unter der Voraussetzung der bestehenden Marktverhältnisse, die damit nicht hinterfragt werden können, berechnen, was die kostenarmsten Bewältigungs- und Planungsstrategien sind, aber man kann eben nicht wirklich Schaden und Nutzen als Maßstab für ethische Debatten durch eine bloße Cost-Benefit-Analysis anwenden. Grundsätzlicher gibt es, und man kann natürlich auch die Frage aufwerfen, sind Schaden und Nutzen die einzigen Maßstäbe? Wenn jemand sich beispielsweise in seiner Ehre beleidigt fühlt, ist das ein Schaden, ist das ein Nutzen? Wie soll das zu Schaden und Nutzen, die sich in anderer Hinsicht feststellen lassen, in Beziehung gesetzt werden? Das ist völlig unbestimmt. Das heißt, die Frage der Entscheidbarkeit, liegt dieser behauptete Schaden wirklich vor? Wie verhält sich dieser Schaden zu anderen Gesichtspunkten? Der Vergleichbarkeit, wie kann ich den Schaden, den BP gehabt hätte, wenn sie rechtzeitig in die nötigen Sicherungen beim Tiefseebohren investiert hätten, in Vergleich bringen zu dem Schaden, der am Ökosystem, an den Ökosystemen des Golf von Mexiko erfolgt ist. Das kann ich eigentlich gar nicht. Und kann ich sozusagen stetige Skalen entwickeln, die sagen, wenn jetzt die doppelte Menge Öl rauskommt, dann habe ich den doppelten Schaden. Das ist sicherlich auch falsch, sondern da gibt es dann Potenzierungseffekte, Tipping Points, wo dann ein Vielfaches an Schaden eintritt, selbst wenn ich den Schaden unterstelle, schätzen zu können. Das heißt, eigentlich die Kalkulisierung bringt uns nicht wirklich weiter. Sie bringt uns nur insofern weiter, als sie die Probleme genauer benennt. Und diese Probleme müssen dann aber angegangen werden. Es gibt dann noch das zusätzliche Problem, dass jedenfalls bestimmte Entscheidungsverfahren, etwa Abstimmungsverfahren, offensichtlich zu Paradoxien führen. Wenn also mehrere sich entscheiden müssen, das haben schon Condorcet und dann in den 50er Jahren nochmal Arrow herausgearbeitet, zwischen Möglichkeiten, die sie für sehr gut, noch hinnehmbar und schlecht halten, dann kann es durchaus sein, dass sich eine Mehrheit dafür findet, weil man sich über das Gute nicht einigen kann, dass mehrheitlich dann das Schlechte gewählt wird, was keiner für sich selber so machen würde. Also ein Abstimmungsverfahren hat dann plötzlich die von allen als schlecht klassifizierte Möglichkeit mit den meisten Stimmen und damit natürlich mit einfacher Mehrheit beschlossen. Man hat versucht, hier rauszukommen aus diesen Schwierigkeiten eines allgemeinen und umfassenden Kalküls, indem man zurückgegangen ist auf elementare spieltheoretische Ansätze, die also die Situation zwischen unterschiedlichen überschaubaren Gruppen von Spielern in bestimmter Anordnung und unter bestimmten Regeln zur Voraussetzung machen. Hier gibt es aber die Schwierigkeit, wie sich diese spieltheoretischen Simulationen zu den wirklichen Verhältnissen verhalten. Also etwa das berühmte Prisoner's Dilemma. Dass also, wenn mehrere zusammen die Mauer im Gefängnis überwinden können, aber nur wenn alle zusammenhalten, auch wirklich alle rauskommen und immer die Gefahr besteht, dass der Erste oder die Ersten, die rauskommen, diejenigen, die ihnen rausgeholfen haben, zum Beispiel durch auf die Schulter steigen, einfach zurücklassen, dann werden alle sich sagen, ja, also das ist ja blöd, dann machen wir es gar nicht erst. Also, weil es eben nicht möglich ist zu garantieren, und in diesem Prisoner's Dilemma, dass tatsächlich die Flucht dann gemeinsam erfolgt und diejenigen, die über die Mauer gekommen sind, denjenigen, die ihnen hochgeholfen haben, dann auch heraushelfen, kommt es nicht zu einer Entscheidung. Und das gibt natürlich Situationen, in denen sowas eine plausible Vermutung ist, aber typischerweise sind wir im Handeln immer in Situationen, wo es schon bewährte Vertrauenszusammenhänge, bewährte Zusammenhänge des gemeinsamen Handelns und des sich wechselseitig aufeinander Verlassens gibt, sodass wir nicht darauf jetzt das Prisoner's Dilemma, also diese spieltheoretische Analyse anwende, ich nur zum Resultat komme, dass das, was geht, eigentlich nicht gehen kann. Aber das hängt mit der Voraussetzung zusammen, dass hier eben radikal individualisierte Menschen ohne jeden Zusammenhang in ein solches Spiel eintreten. Das ist aber nicht die Situation, in der sich das meiste Handeln abspielt. Das heißt, insgesamt kann man sagen, ist die Kalkulisierung nützlich, um die Probleme genauer zu erfassen, aber keine Methode, um gewissermaßen zu gesicherteren und tragfähigeren ethischen Argumentationen zu kommen. Ich habe jetzt noch versucht, das Thema der Evidenzgewinnung zu thematisieren, weil das ja in der Philosophie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz große Rolle gespielt hat, etwa in Gestalt der Phänologie, der Existenzialanalyse, you name it, gibt es einen langen Versuch, eine lange Kette von Versuchen, tatsächlich so etwas wie eine neue Weise der philosophischen Evidenzgewinnung zu kreieren, die, denke ich, in der Regel darauf beruhen, dass Verfahren der Begriffsbildung analysiert und vorgeschlagen werden, dass so etwas wie Ideation, also dass ich eben nicht den komischen Kreis, den ich auf die Wandtafel malen könnte, diskutiere oder das komische Dreieck, was ja ganz irregulär ist, sondern das gemeinte euklidische Dreieck oder den gemeinten Kreis auf einer Fläche, dass ich also in der Lage bin, in dem, was ich nur so näherungsweise andeute, eine ideale Struktur zu erkennen und über diese ideale Struktur zu reden. Und ich denke davon zu unterscheiden, das Verfahren der Abstraktion, dass ich in vielen Einzelfällen gemeinsame Züge, Dynamiken, Strukturen erkenne. Diese Verfahren können natürlich dazu benutzt werden, tatsächlich kontrolliert Evidenzen zu kreieren, indem etwa Begriffe daraufhin angeschaut werden, welches Allgemeinbegriffe sind, welches Oberbegriffe sind, welches Unterbegriffe sind und wie diese Begriffe sich zueinander verhalten. Das Verfahren habe ich auch schon ein paar Mal hier verwandt, etwa gerade in dieser Vorlesung, in der dem Verhältnis der unterschiedlichen ontischen und deontischen Modalitäten. Die Schwierigkeit liegt aber immer darin, dass man zwar auf diese Weise tatsächlich die Begriffe gewissermaßen zu Stammbäumen ordnen kann, aber die grundlegenden Begriffsbildungen und Unterscheidungen dadurch erst richtig herausgehoben werden. Ne? Soll man zwischen erlaubt und freigestellt, so wie ich das vorschlage, unterscheiden? Warum? Warum ist das sinnvoll? Warum? Was hat das für Nachteile? Das müsste man dann erst diskutieren. Und genauso gilt es übrigens für das Verfahren der Ideation. Wenn wir dem unsere sozusagen lebensweltliche Evidenz nehmen, ne, also das Verfahren etwa der Herstellung von ebenen Flächen durch Aneinanderschleifen von Gegenständen, haben die Erlanger in diesem Sinne thematisiert, dann ist es eben nicht mehr möglich, eine bestimmte Mathematik, etwa die euklidische Geometrie, gegenüber der Riemannschen auszuzeichnen. Dann ist es eben nicht mehr möglich, eine bestimmte Art von Zahlen als die sozusagen normalen, unserem Ideal von Zahlen entsprechenden zu begründen, sondern dann muss man einsehen, dass es auch möglich ist, auch im Verfahren der Ideation, also einer nicht mehr lebensweltlich gestützten Ideation, die dann sich auf die Exzentrizität der Wirklichkeit einlässt, tatsächlich auch Riemannsche Räume zu ideieren und sich in dem Sinne vorzustellen, auch wenn wir das lebensweltlich nicht können. Und genauso etwa die populare Klassifikation der Walfische als Fische, ne, weil sie im Wasser schwimmen, durch die wissenschaftliche Erkenntnis zu überwinden, dass es sich um Säugetiere handelt, also die Klassifikation ganz anders einzurichten ist. Nur ein ganz simples Beispiel. Das heißt, auch hier gilt, dass das kein wirkliches Verfahren der Evidenzgewinnung ist, sondern ein Verfahren der Problemartikulation. Ich habe jetzt indirekt schon Gebrauch gemacht von dem nächsten Gesichtspunkt, nämlich den unmittelbaren und den vermittelten Evidenzen. Es gibt in dieser ganzen Geschichte der letzten 150 Jahre der Philosophie eine starke Tendenz nach der unmittelbaren Evidenz als dem nicht mehr Hinterfragbaren zu sein. Aber ich denke, im Rückblick kann man jetzt sagen, dass sich bei jeder dieser Unmittelbarkeiten herausstellt, dass, wenn wir sie richtig betrachten, sie auch als Vermittelte dargestellt werden kann. Es gibt in jeder dieser unmittelbaren Evidenzen wieder Voraussetzungen, die als solche artikuliert werden können, sodass wir dann Vermittlungsgründe haben. Und damit sind wir auch bei dem Punkt, dass sich zwischen Evidenzen und Beweisgründen nicht scharf unterscheiden lässt. Das kann man aufs Englische stützen. Ne? Evidence in einem Verfahren ist alles das, was benutzt werden kann, um die Argumentation einer der Seiten, das ist auch ganz wichtig, dass eben Deliberationsprozesse mit unterschiedlichen Positionen und Seiten und Strategien sind. Evidence ist alles das, was eine solche Argumentation stützen kann. Und es gibt nicht den Status des evidenten Prinzips, das als solches unmittelbar einsichtig in der Lage wäre, sozusagen letzte Gründe zu liefern. Damit gewinnt auch die geläufige Unterscheidung zwischen prima facie Argumentation und dem, was man bei näherer Betrachtung herausfindet, eine neue Bedeutung. Wir sind, wenn es denn richtig ist, dass unsere Evidenzen immer vermittelt sind, immer darauf angewiesen, dass wir und andere diese Evidenzen hinterfragen und immer wieder neu begründen. Das heißt, wir können niemals dabei stehen bleiben, wie sich die Dinge uns prima facie präsentieren. Wir können aber auch niemals erreichen, dass wir sie gewissermaßen in letzter Instanz betrachten, ultima facie, dass sozusagen ihr letztes, tiefstes Gesicht sich uns enthüllt, sondern wir werden immer nur von Vermittlung zu neuen Evidenzen, zu neuen Argumentationen und zu neuen Hinterfragungen fortschreiten. Das heißt, von uns wird, das denke ich, gilt nicht nur in der Ethik, sowohl immer die Treue zur Evidenz, das heißt, das Festhalten an dem, was uns eingeleuchtet hat, als auch die Offenheit für Argumente, und das schließt eben ein, dass wir das, was es bedeutet, was uns eingeleuchtet hat, immer neu begreifen und abgrenzen müssen. Damit komme ich zu dem, was in gewissem Sinne meine Antwort auf die Frage nach den Methoden ethischer Argumentation ist. Letztlich sind wir immer zum einen auf die doppelte Bewegung der Reflexion angewiesen, reflektierend auf Prinzipien und reflektierend auf charakteristische Folgen, wobei weder das eine das andere noch das andere das eine ersetzen kann. Und müssen, glaube ich, gerade im ethischen Zusammenhang uns immer klar machen, dass unser eigenes Nachdenken gleichsam eine nach innen und in uns hinein verlagerte Deliberation ist, die in entfalteter Form als ein Polylog vieler zu begreifen ist, die gemeinsam deliberieren. Und das heißt, letztlich können wir die Güte einer Argumentation niemals alleine für uns bestimmen, sondern sind darauf angewiesen, dass sie im Palaver der Menschheit als letzter Instanz, die keine Instanz ist, sondern sich immer wieder neu konfiguriert, als gute Argumente bewähren. Damit komme ich jetzt zu einem ganz schwierigen Problem. Wenn das alles so schwierig ist und es zwar Methoden gibt in der ethischen Argumentation, aber trotzdem ethische Argumentation und Deliberation niemals konkludent die Deliberation abschließen können, auch wenn sie immer wieder zu Beschlüssen und Entschlüssen führen müssen, dann haben wir hier offensichtlich eine Situation, in der ethische Argumentationen selber begrenzt sind. Wodurch sind sie begrenzt? Sie sind einmal begrenzt dadurch, dass die auf die Freiheit der an der ethischen Deliberation Teilnehmenden zurückgreifen. Sie können also diese freie Entscheidung der Subjekte, sich an der ethischen Deliberation zu beteiligen, nicht ersetzen. Und sie sind zum anderen dadurch begrenzt, dass sie, gerade wenn sie diese Freiheit ernst nehmen, immer dazu veranlasst sind, die eigene Situation und damit die ethische Deliberation der Beratenden einzubetten in die Weltlage. Wobei die Weltlage hier nicht die natürliche Welt meint, sondern die historische Lage. In jeder historischen Lage stellen sich die Fragen des individuellen Handelns gleichsam in einer unterschiedlichen Beleuchtung. Und wenn wir diese unterschiedliche historische Beleuchtung, diese unterschiedliche Dringlichkeit, diese unterschiedlichen Freiheitsgrade nicht reflektieren, dann verfehlen wir das, was der Gegenstand der ethischen Beratung ist, nämlich die konkrete Verwirklichung der Freiheit im Handeln der Einzelnen und im gemeinsamen Handeln unter Bedingungen, in denen in den Gesellschaften Herrschaftsverhältnisse bestehen und vorherrschen. Heißt das also, ethisches Deliberieren, ethisches Beraten geht immer darauf, Freiheitsgrade zu identifizieren in der konkreten historischen Lage, die ein Handeln in der Intention und Richtung von Befreiung ermöglichen. Damit haben wir von vornherein immer das Problem, dass in unserer ethischen Argumentation nicht nur unsere moralischen Selbstverständlichkeiten und Überlegungen eingehen müssen, sondern auch der politische, historische Kontext, in dem wir beraten und handeln. Wir können hier nicht darauf vertrauen, dass es gewissermaßen die ein für alle Mal die Probleme lösende Methode oder auch das Methodenmix gäbe, was uns von einer achtsamen ethischen Deliberation befreien würde, sondern wir müssen immer auch die konkrete Lage, unsere konkrete Situation in ihr und wer wir als Person und als Personen sind, in dieser Lage mit reflektieren. Das heißt aber nicht, dass wir auf die dargestellten Methoden einfach verzichten können und uns darauf beschränken, ad hoc Position zu beziehen. Nicht nur deswegen, weil das die Möglichkeiten der Genauigkeit in der Reflexion sicherlich beschädigt, weil dieses leisten die dargestellten Methoden schon, dass Probleme genauer gefasst werden, sondern vor allen Dingen, weil es im Sinne des reinen Ad-hoc-Handelns eigentlich kein gemeinsames Handeln gibt. Gemeinsames Handeln ist immer auch Handeln nach Kriterien, Handeln nach Gesichtspunkten, Handeln nach Regeln. Ja, man kann natürlich auch mal ad-hoc gemeinsam einen Platz stürmen oder gemeinsam vor der Polizei davonlaufen oder. Da gibt es durchaus spontane Formen des gemeinsamen Handelns. Aber wenn man sich die Beispiele anschaut, dann ist eben hier auch die Gefahr groß, dass ein solches gemeinsames Handeln in eine Panik umschlägt, also die Beteiligten selber anfängt zu beschädigen, oder in ein Wüten der Masse, die dann nicht mehr selber Herr ihrer Folgewirkung ist. Das heißt, letzten Endes haben wir in der Realität ethischer Deliberationen immer zum einen den Gesichtspunkt zu beachten, dass wir uns an das halten müssen, was wir uns mit den verfügbaren und hier und jetzt greifbaren Gesichtspunkten plausibel machen können. Es aber auch nur plausibel machen können. Das heißt, die Vorstellung mehr als wirkliche, reflektierte Plausibilität zu erzielen, ist eigentlich nicht tragfähig. Umgekehrt aber immer unter dem Druck stehen, nicht einfach zu sagen, naja, das ist mir jetzt zu schwierig, ich entscheide mich nicht, sondern eigentlich dazu aufgerufen sind, uns immer wieder klar zu entscheiden. Und das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, das uns die Methoden der ethischen Deliberation aber nicht abnehmen können. Ich will dann nächstes Mal daraus Konsequenzen für die philosophische Ethik entwickeln, dass es ein wichtiges Prinzip gibt, was auch das Verhältnis von Ethik und Politik betrifft, nämlich das Prinzip im Lateinischen de impossibilibus nemo obligator, über zu unmöglichen Dingen gibt es keine Verpflichtung für niemanden. Wenn das so ist, dann folgt daraus natürlich, dass wir als relativ wenig mächtige einzelne Individuen in unserer politisch-historischen Verpflichtung immer ein Stück freigestellt bleiben, dass wir uns hier nicht überanstrengen dürfen. Und dann folgt allerdings daraus auch, dass jede ethische Argumentation, jede ethische Deliberation daran gebunden ist, dass es Handlungsfähigkeit und entsprechende Freiheitsgrade gibt. Ja, wenn es wohl keine Handlungsfähigkeit vorliegt, kann es keine ethische Deliberation geben. Und wo es nur eine Möglichkeit gibt, überhaupt etwas zu tun, also keine Freiheitsgrade, kann es auch keine ethische Deliberation geben. Und vor dem Hintergrund will ich dann nochmal die Problematik politischer zuspitzen und nächstes Mal über Ethik und Befreiung reden. Jetzt habe ich etwas zu schnell gemacht und hätte also noch die Möglichkeit, Fragen zu beantworten. War ja heute etwas harter, abstrakter Stoff. Ich hoffe, ich habe Sie nicht verloren dabei. Ja?
Ich habe zu dem Thema Diebstahl und unter bestimmten Umständen Bedarf der Lebenshaltung. Das ist ja eigentlich ein Menschheitsthema, schon bei Herrn Rudolf auftaucht. Ja. Und auch in der Linie, wenn wir das reinziehen, also Sie dürfen nicht ganz abhärten. Immer etwas stehen bleiben für die armen Leute oder für Fremde im Land. Und damit beginnt auch der Koran, also diese Besprechung. Also, wir haben uns vorgenommen, wir geben nichts mehr ab. Wir sind auf dem Weg in den Garten und als Einkommen war über Nacht da ein Orkan und alles hat vernichtet. Das habe ich so gesehen. Also, ich glaube nicht zu denken, dass Sie ja auch nicht Herr des Gartens sind. Also, Sie sind beschlossen, das ist jetzt alles unseres. Und ja, einige haben dann daraus die Schlüsse gezogen und die anderen andere. Aber das, oder bei Herodot ist es noch anders. Das ist in Äthiopien, ist Ihnen das aufgefallen. Also, da haben die Leute um die Arme nicht zu demütigen, dass sie jetzt kommen müssen, haben sie den auf der Wiese über Nacht Nahrung hingelegt. So als wäre das so vom Tauben gegeben. Und das ist wohl auch wohl das Motiv von Tischlein Deck dich.
Mhm. Ja, also man kann daraus ja sagen, also dass da werden die beiden Prinzipien, ne, des Eigentums und der Aneignung und andererseits das Prinzip der Besicherung des eigenen Überlebens. Die werden da in Beziehung gesetzt und Das ist ganz tief und ganz.
Das Überleben des Lebens der anderen. Das war ja nicht mehr jetzt um das Eigene. Es war ja in der Eigenen, aber das
Abgeben. Und das ist in ganz vielen Kulturen ganz elementar. Der Reiche ist zum Almosengeben verpflichtet. Das ist ja eine der Grundtugenden des Muslims. Das Almosengeben ist eine der fünf Tugenden. Und so gilt es auch, denke ich, für ganz viele Kulturen und lässt erkennen, wie hier diese unterschiedlichen Prinzipien zusammenwirken und wie eigentlich immer eine Situation von vielen, die sich aufeinander beziehen, in der Beratung unterstellt wird. Es geht nicht nur um mich und mein Eigentum, sondern es geht gleichzeitig um mich im Verhältnis zu den vielen anderen, die vielleicht zum Beispiel, das ist auch erst zu meinen Lebzeiten abgeschafft worden, früher konnte man, soweit man wie man in den Acker reinlangen konnte, sich am Ackerrand noch pflücken, was man brauchte. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Aber also diese Art von sozusagen Regelausnahme und Prinzipienüberlagerungsverhältnissen, die lassen sich daran, glaube ich, ganz plastisch machen. Ja, noch Bemerkung, ich glaube, für eine haben wir noch Zeit. Ja.
Sie haben vorhin solche Gesichtspunkte oder Kategorien aufgezählt, da war Zeit, Intention, Modalität und Erlaubnis.
Ja.
Und was hieß diese Modalität, das habe ich eigentlich nicht
verstanden. Ja, also das ist natürlich jetzt ganz grundlegend, gut, dass Sie es ansprechen. Es gibt die Modallogik sozusagen im Bereich der Aussagenlogik, da haben wir es mit wirklich, möglich und notwendig zu tun. Also etwas ist, und jetzt kommt die Frage, ist es wirklich, ist es bloß möglich, oder ist es sogar notwendig? Das sind die Modalitäten und da kann man dann versuchen zu überlegen, wenn etwas wirklich ist, ist es jedenfalls möglich, aber nicht alles, was wirklich ist, ist notwendig. Und dass etwas notwendig ist, dann ist es möglich und dann ist es notwendig. Also es gibt eine Reihe von einfachen logischen Zusammenhängen zwischen diesen Modalitäten und das ist in der Modallogik näher ausgearbeitet. Entsprechend gibt es eben die deontischen Modalitäten. Das ist eben erlaubt, freigestellt, geboten und verboten. Und man kann eben sagen, etwas, was erlaubt ist, ist auch freigestellt. Etwas, was erlaubt ist, da ist nicht das Gegenteil geboten. Und etwas, was erlaubt ist, ist natürlich auch nicht verboten. Also auch hier gibt es elementare Zusammenhänge, die man modallogisch darstellen kann.
Und diese Aspekte muss man berücksichtigen, wenn man Behandlung ethisch argumentiert.
Ja. Das sind sozusagen eine der Dimensionen, dass man überlegt, ist das erlaubt, ist es freigestellt, ist es sogar geboten? Und da sind dann jeweils die Begründungsanforderungen andere. Wenn ich begründen will, dass etwas freigestellt ist, habe ich wahrscheinlich relativ geringe Anforderungen. Wenn ich hingegen begründen will, dass etwas sozusagen absolut oder unbedingt verboten ist, dann muss ich schon ein bisschen mehr Begründungsanstrengungen machen. Und das ist deswegen wichtig, weil damit bekommt man einen Blick auf ethische Fragen, der sich sozusagen von der einfachen Wertbetrachtung, was sind die Werte und die Werte, die muss ich dann alle verwirklichen, da habe ich dann ein zu einfaches Verhältnis. Wenn ich hingegen frage, wie sich für das Handeln Gebote, Verbote, Erlaubnis und Freistellung auswirken, habe ich eine gleich viel komplexere Situation, auch mit mehr Freiheitsgrad. Wenn ich einfach immer nur sage, da gibt es einen Wert und der muss verwirklicht werden, dann habe ich ja im Grunde immer nur die Situation des Gebotes. Und sozusagen die Wirklichkeit ethischer Deliberation ist eben nicht allein in der Modalität des Gebotes zu diskutieren. Das ist im Grunde der Gewinn dieser modallogischen Betrachtungsweise. Ja, damit schließe ich für heute. Vielen Dank.